die heilende Kraft von Selbstliebe im psychotherapeutischen Prozess, aber auch generell finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen würde ich heute gerne einmal mit dir gemeinsam darüber sprechen, über diese Kraft der Selbstliebe. Was verbindest du mit diesem Begriff Selbstliebe? Fällt es dir leicht, so etwas zu empfinden für dich? Oder geht es dir wie vielen anderen, die ja dieses Gefühl haben, ich habe eher so die Peitsche immer in mir und ich bin so unglaublich streng mit mir. Ich habe diese Glaubenssätze in mir, sowas wie sei perfekt, mach es allen recht, beeil dich, streng dich an und du bist sehr, sehr streng mit dir. Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann ist es aus meiner Sicht genauso wichtig, auch zu schauen, ob deine Patienten, deine Patientinnen das kennen. Weil gerade dann kommen ja Menschen zu uns, die unsere Hilfe benötigen. Und da merke ich immer wieder, dass dieses Thema Selbstliebe sehr zu kurz kommt. Sondern dass die Menschen sehr, sehr streng sind, wenn sie in die Praxis kommen mit sich selber. Und teilweise auch große Schamgefühle haben. Große Schamgefühle über das, was ihnen gerade widerfährt. Das, was sie vielleicht gar nicht so richtig beschreiben können. Und dieses Gefühl für sich selber, dieses Mitgefühl. Dieses Gefühl von Akzeptanz, von Respekt zu mir selber, dass das häufig zu kurz kommt. Und so finde ich es wichtig, dass ein wichtiger Teil in der Arbeit, die wir mit den Patienten gemeinsam tun können, ist, dieses Thema mal in den Blickpunkt zu nehmen. Und in der Forschung zeigt sich auch so etwas wie ein Wirkfaktor, vielleicht hast du das schon mal gehört, motivationale Klärung, therapeutische Klärung. Das heißt, wir Menschen scheinen so ein inneres Bedürfnis danach zu haben, verstehen zu wollen, warum fühle ich mich so? Warum habe ich mich so gefühlt? Und wenn wir dafür Erklärungsmodelle schaffen können, ich gebe mal ein Beispiel, da kommt eine Patientin zu mir, die ja unter einer Zwangsstörung leidet. So beginnende Zwänge, will ich mal sagen, so Kontrolle ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich ist der Wunsch da, dass ich diese Zwänge nicht mehr ausüben muss. Und den Patienten ist klar, dass das Quatsch ist, dass ich das tue. Und trotzdem muss ich das tun. Und da ist es aus meiner Sicht in der Psychotherapie sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich, und ich bin ein sehr integrativ psychotherapeutisch denkender Mensch, weil ich davon so überzeugt bin, auf der einen Seite zu schauen, okay, welche Werkzeuge, Interventionen gibt es, damit die Symptome der Zwangsstörung wirklich erfolgreich gelindert werden können. Und auf der anderen Seite mache ich mich immer wieder auf die Suche nach etwas Tieferem. Bei Zwangsstörungen entdecke ich immer wieder häufig den Zusammenhang zwischen Sicherheit, diesem tieferen Bedürfnis nach Sicherheit, was nie richtig ausgefüllt wird und was durch die Zwangserkrankung immer wieder zum Vorschein kommt. Und kurzfristig ist es dann so, dass wenn ich einen Zwang ausübe, zum Beispiel den Herd kontrolliere, dass meine Angstspannung, die ich habe, kurzfristig reduziert wird, mittelfristig bis langfristig baut sich aber immer mehr Spannung auf. Und das Konzept, was ich versuche, dass ich meine Angst versuche zu reduzieren, geht mit der Ausübung des Zwangs einfach nicht auf. Und dann kommt die Scham und das Gefühl, warum kriege ich das nicht hin? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann ist es schwierig für jemanden, wirklich dieses Gefühl der Selbstliebe zu empfinden. Es gibt auch mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Selbstliebe. Da gucke ich mal auf meine Notizen hier von Christine Neff aus dem Jahre 2003, wo sie eine Skala entwickelt hat zum Thema Mitgefühl. Ja? Und sie hat herausgefunden, dass das Mitgefühl, also das Selbstmitgefühl, so will ich es auch direkt mal nennen, eng verbunden ist wiederum mit emotionaler Resilienz, also der inneren Widerstandsfähigkeit, für auch die Entwicklung einer psychischen Störung. Das heißt, Selbstliebe empfunden. Empfundene Selbstliebe sorgt dafür, dass wir mental stabiler sind und eben nicht in eine psychische Erkrankung einmünden. Also das heißt, das ist ein starker Resilienzfaktor. Und jetzt habe ich gesagt, Menschen, die zu uns kommen, leiden häufig darunter. Deswegen ist aus meiner Sicht ein Punkt, dass wir wieder lernen dürfen, aufzuzeigen, dass wir nicht so streng mit uns sein müssen. Und häufig sind wir mit uns selber strenger als mit anderen Menschen. Und deswegen ist dieses Thema, wie ich finde, so, so unglaublich wichtig. Ja? Also nochmal, es gibt Studien darüber, dass das Thema Selbstliebe ganz stark damit verbunden ist, dass es weniger psychopathologische Befunde gibt, weniger psychische Erkrankungen. Also das heißt, es ist ein wichtiger Aspekt auch für die Psychotherapie. Ja, es haben auch neurowissenschaftliche Studien gezeigt, ja, dass das Selbstmitgefühl dafür sorgt, dass es in einer gewissen Hirnregion eine Aktivität gibt, die Angst ja reduziert und auch Selbstkritik. Also das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt ist die Frage vielleicht, was kann ich selber tun? Hast du dich mit diesem Thema überhaupt schon mal beschäftigt? Und das ist häufig nicht so einfach möglich. Ich in meiner Erfahrung in der Praxis bemerke das immer wieder, wenn wir im Rahmen der Psychoedukation, also der Aufklärung des Patienten, mit dem Patienten gemeinsam ein individuelles Störungsmodell entwickeln. Und wir in diesem Rahmen auch über biografische Themen sprechen. Also, was hat in der Kindheit gefehlt? Was wäre nährend für mich gewesen? Und wie habe ich reagiert? Wie haben meine Überlebensmechanismen dafür gesorgt, dass ich überhaupt überleben konnte? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich sehr hilfreich finde, auch den mit einzubringen, dass wenn wir einem Patienten verständlich machen können, und auch uns selber, dass damals, als wir klein waren, wir eben nur gewisse Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung hatten. Wir sind ja nicht Erwachsene und wenn wir jetzt drauf gucken, ja, man hätte ja A, B, C, D, E, F, G machen können. Das hatten wir damals nicht. Wir hatten nur unserem Alter entsprechend Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und das Kind hat in dieser Zeit alles gegeben. Wir haben alles gegeben, was uns möglich ist. Und wenn wir dann auch visualisierend vielleicht, liebevoll auf unser inneres Kind schauen können. Das ist sowas wie innere Anteilearbeit, ne? Innere Kindarbeit. Und wir schauen, was war da möglich? Wie habe ich reagiert? Vielleicht habe ich auch die Dinge verdrängt. Ja, das war da damals extrem wichtig für mich. Verdrängung ist nicht immer etwas Schlechtes. Und wie kann ich vielleicht heute dafür sorgen, dass ich mir das Gefühl, was mir vielleicht damals gefehlt hat, auch vielleicht in einem sogenannten Reparenting, einer Wiederbeelterung, wieder zurückgeben kann, dann kann ich möglicherweise wieder mehr und mehr in das Thema Selbstliebe kommen. Oder wenn ich mir das vorstelle, wenn ich ein anderes Kind sehen würde, nicht mich selber, sondern ein anderes Kind, wie streng wäre ich damit? Ja? Wenn ein Kind zu dir kommt, dein Kind, ja, stell dir das mal vor und es kommt vom Kindergarten und es hat so eine Zeichnung mitgebracht, so die mit so Strichen, ja, wie reagierst du darauf? Sagst du nicht auch, oh Mensch, das ist so ein schönes Bild, ich freue mich darüber, ganz, ganz toll, oder sagst du, nee, also da hättest du dich ja mal mehr anstrengen müssen, dieses gekriegt, weil man kann ja nicht mal erkennen, was es ist, das tun wir doch nicht, oder? Aber zu uns selber sind wir häufig sehr, sehr streng. Und ich bemerke, wenn Menschen mehr und mehr in ihre Selbstliebe kommen, dass dann richtig etwas von ihrer Seele abfallen kann. Dass so richtig auch körperlich so ein erleichternder Seufzer, dann kann manchmal das Thema Kämpfen aufhören. Ich muss nicht mehr dagegen ankämpfen, dass ich so bin, wie ich bin. Sondern ich kann in eine andere Art von Akzeptanz einmünden. Dass das jetzt einfach der Ausgangspunkt ist und dass ich mein Bestes gegeben habe. Ich habe mein allerbestes gegeben. Das heißt ja nicht, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben müssen und dass wir nicht weiter forschen können, dass wir nicht schauen können, okay, wo braucht es jetzt liebevolle Unterstützung? In mir selbst oder auch durch Erfahrungen mit anderen. Ja, wenn ich mich sozial zurückgezogen habe. Wir alle haben ein psychologisches Grundbedürfnis nach zum Beispiel Bindung, die Verbindung mit anderen Menschen. Wie kann ich das wieder aufbauen? Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Warum? Weil dadurch eben auch dieses Selbstwertgefühl erhöht wird. Wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen. Was können wir vielleicht noch tun, um uns ein Stückchen mehr Selbstliebe zu geben? Schau mal, was für dich ganz individuell passen könnte. Wäre so etwas wie ein Tagebuch, das Aufschreiben der Wahrheit, so wie es gerade ist, diese befreiende Tätigkeit des Schreibens, heutzutage nennt man das dann Journaling, ja, oder ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, dass wir einerseits in unsere tiefe Seele schauen, auf der anderen Seite aber auch eben neurowissenschaftliche Erkenntnisse nutzen. Das heißt, wenn wir sozusagen eine neue Datenautobahn aufbauen möchten, und eher geprägt waren durch negatives Denken oder auch sind, dann ist es für uns auch leichter, negative Gedanken weiter anzuziehen über die Dinge, die wir nicht wollen, was ich nicht haben möchte, weil das sehr gut vernetzt ist im Gehirn schon. Und wenn ich mir neue neuronale Pfade aufbauen möchte, dann geht das eher mit etwas ganz, ganz Kleinem los, wofür ich dankbar sein kann. Und manchmal finden wir das vielleicht am Anfang ein bisschen albern, ein bisschen komisch und das Gehirn möchte gern wieder in den alten Pfad hinein, weil es einfach Energie sparen möchte und es gewohnt ist in die alten Dinge, die eben nicht so gut laufen. Aber wie kann ich einen ganz, ganz kleinen Pfad aufbauen, der eben mit Selbstliebe verknüpft ist? Wie kann ich mir Selbstwert Schritt für Schritt aufbauen? Indem ich mir Dinge zum Beispiel auch vornehme und sie einhalte. So entsteht Selbstvertrauen, also das Vertrauen in mich selbst. Und das könnte zum Beispiel sein, dass du dir morgen vornimmst oder auch heute. Heute trinke ich einen Tag lang nur Wasser. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich nehme mir etwas vor und ich möchte das einhalten, weil ich das Vertrauen in mich selber steigern möchte. Und vielleicht merkst du dann auch, wenn du dir das... Ups, ist mir was runtergefallen. Wenn du merkst vielleicht auch, wenn du dann um 9 Uhr auf der Arbeit bist und auf einmal... hast du das Gefühl, du hast einen Kaffee in der Hand, es trinkt mich, ja, es trinkt mich. Du bist nicht mehr bewusst dabei, daran merkst du, wie schnell du wieder in alte Pfade, in alte Gewohnheiten zurückkommst. Und du sagst dir, Mensch, ich habe mir doch vorgenommen, heute trinke ich nur Wasser. Okay, und dann baust du das vielleicht weiter aus. Heute trinke ich nur Wasser, ich trinke vielleicht nur für 2-3 Tage nur Wasser. Oder heute, die nächsten 10 Tage esse ich vor 8 Uhr einen Joghurt. Ja, also es ist nicht so wichtig, was du dir vornimmst, sondern worum geht es? Es geht darum, dass du dir etwas vornimmst, was du einhältst. Jetzt ist es so, dass viele Menschen sich teilweise viel zu viel vornehmen. Deswegen habe ich gesagt, so ich trinke nur Wasser. Und dann sagst du vielleicht, ja, das ist ja so einfach. Nee, das ist gar nicht so einfach. Aber was wir eben wissen ist, wenn wir uns immer wieder Dinge vornehmen und die nicht einhalten, dann geht es uns deutlich schlechter. Und das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl ist eigentlich am Sinken. Ich habe kein Vertrauen mehr zu mir selbst. Mein Wert vor mir selbst geht immer weiter verloren, weil ich habe mir doch vorgenommen, diese Diät zu machen, mehr Sport zu machen, dies, das mehr zu machen. Sondern deswegen ist es wichtig, wenn ich mein Selbstmitgefühl, meine Selbstliebe, mein Selbstwert erhöhen möchte, dass ich mir Dinge vornehme, die eben erstmal klein wirken, aber ich halte sie durch. Und dann entstehen eben neue neuronale Muster, erste Erfolgsgefühle, die ich dann Schritt für Schritt weiter aufbauen kann. Ja, gleichzeitig macht es total Sinn, auch mal zu untersuchen, mit welchen Gedanken, mit welcher Gedankensoftware bist du so unterwegs. Ja, was sind da so für, wie Carsten sagt, so innere Quatschis in uns, die den ganzen Tag uns voll quatschen und uns runterdenken, uns fertig machen. Und überleg mal, welchen Einfluss das auf uns hat. Das heißt auch hier, wenn du jetzt therapeutisch unterwegs bist, weißt du vielleicht, okay, ja, die kognitive Verhaltenstherapie hat sich genau auf diese Gedankensoftware spezialisiert. Das heißt, dass Gedanken, ob sie bewusst oder unbewusst in uns ablaufen, weil sie uns gar nicht mehr richtig zugänglich sind. Und der erste Schritt wäre, sie von der Unbewusstheit in die Vorbewusstheit zu bringen und dann in die Bewusstheit, um sie überhaupt zu verändern. Wissen wir aber, dass solche Gedanken, solche Glaubenssätze, solche inneren Antreiber ganz stark in uns wirken und Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und Gefühle wiederum unsere Gedanken beeinflussen. Das ist so dieser Teufelskreis. Und deswegen ist es wichtig, vielleicht auch zu lernen, wie kann ich mir positivere Selbstinstruktionen geben? Das ist so jetzt so ein technisches Wort, aber wie kann ich meine innere Sprache mit mir selbst liebevoller gestalten? Vielleicht ist es auch so, dass du ab und zu mit dir selber sprichst. Häufig doch nur, wenn du vielleicht in so einer Situation, ach Mensch Dirk, oh, das hättest du doch anders machen können. Ja? Eher in den negativen Bereichen. Aber machst du das auch, wenn du etwas Positives erlebst? Oh, ist das schön. Das mal auszusprechen, gibt dir nochmal eine andere Form der Gewissheit, dass du das wirklich erlebst. Also dieses laute Aussprechen, ja, kann absolut sehr, sehr hilfreich sein. Genauso wie dieses Dankestagebuch und wisse einfach, dass das am Anfang teilweise sehr, sehr ungewohnt sein kann und der Körper sich auch dagegen wehrt. Wir sind eher darauf, ja, wirklich getrimmt, auf die negativen Dinge zu schauen. ist evolutionär gesehen ja auch sinnvoll. Auch diese Konstruktion kannst du für dich mal untersuchen, dass wir ja alle Überlebende sind von Angsthasen, weil unsere Vorfahren eher etwas vorsichtiger unterwegs waren und erstmal die Gefahren geprüft haben. Das heißt, es war von Vorteil, etwas negativer zu denken, weil das hat mir zum Überleben geholfen. Das ist heute nicht mehr ganz so sinnvoll, aber auch da können wir vielleicht diese negativen Gedanken, die wir in uns tragen, einfach auf eine andere Art und Weise einfach würdigen, auch so als Schutzmechanismus. Ja? Was gehört noch mit zur Selbstliebe dazu? Und das ist etwas, was häufig auch nicht ganz so einfach ist, was wir auch aus meiner Sicht erstmal üben dürfen. Und zwar das liebevolle Grenzen setzen. Das heißt, dass ich lerne, meine eigenen Bedürfnisse zu spüren. Was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Manche Menschen spüren das gar nicht mehr, weil sie so sehr für andere leben und es nie richtig spüren durften, weil sie in der Kindheit immer darauf achten mussten, ist es eine Gefahr? Eigene Bedürfnisse kann ich gar nicht spüren, sondern eher schauen, wo sind die Bedürfnisse meiner Eltern? Weil wenn ich darauf nicht achte, ist es möglicherweise gefährlich für mich. Wie darf ich heute lernen, mich liebevoll abzugrenzen und mehr nach innen zu schauen? Und auch meine Grenzen zu kommunizieren und auf meine Bedürfnisse zu achten. Auch dafür gibt es viele, viele schöne Übungen, die ich jetzt hier nicht alle mitgeben kann. Aber es ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder bemerke, dass das Thema Bedürfnisse, ja, also auch auf psychologische Grundbedürfnisse zu achten, Dinge zu tun, die mit Lust besetzt sind und das, worauf ich keine Lust habe, nicht überhang werden zu lassen, dass ich nur noch Dinge tue, auf die ich keine Lust habe. Weil dieses Ich muss sorgt eben auch dafür, dass ich die Achtung vor mir selber immer ein Stückchen mehr verliere, ja, weil ich nicht den Mut habe, mich auch dagegen abzugrenzen. Und wir haben nur einen gewissen Reservoirspeicher von an ich muss. Wenn wir jung sind, können wir noch mehr ich muss durchhalten, mehr Disziplin. Wenn wir älter werden, ist es wichtig, dass wir unser limbisches System, ja, mitnehmen. Das heißt, dass wir versuchen, das im Einklang zu bringen mit Dingen, auf die wir Lust haben, an denen wir Freude und Spaß haben. Also da ist dieses Gegenangehen, diese Kraft aufzuwenden, um dagegen anzugehen, wird mit der Zeit deutlich schwieriger. Und deswegen möchte ich dich am Schluss auch nochmal einladen. Vielleicht hast du Lust, mal diese inneren Achtsamkeitsübungen auch zu machen. Also achtsam zu sein, wo lebe ich meine Bedürfnisse, wo lebe ich sie nicht, was möchte ich gerne tun. Gleichzeitig kann auch sowas wie hilfreiche Visualisierung, Meditation dazu helfen, dich in diesen Zustand, in diese Energie, in dieses Gefühl von Selbstliebe mit reinzugeben, indem du dir vielleicht auch Menschen vorstellst, die das praktiziert haben, von denen du sagst, oh, das ist schön, aber nicht im Sinne von Konkurrenz, sondern einfach nur im Sinne dieser inneren Energie von Selbstliebe und damit auch der Liebe zu anderen Menschen. Wer sich ändert, ändert die Welt, stand mal in einem Buch und das finde ich so schön. Das heißt, wenn wir in uns selber diese Qualität mehr und mehr entwickeln, auch als angehende Therapeuten, dann ist es wiederum etwas, was wir auch Patienten mitgeben können, die das dann auf eine ganz andere Art und Weise nochmal spüren können. Vielleicht glauben sie selber gar nicht an sich, aber ihr glaubt an eure Patienten und gebt ihnen dieses Gefühl von Hoffnung, von Liebe, von Mitgefühl mit. Das ist etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Ich hoffe, du konntest mit diesem Thema was anfangen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und bitte gerne auch was in die Kommentare schreiben, Feedback, Fragen, welche Erfahrungen hast du dazu gemacht? Ich würde so, so gerne in Austausch mit dir dazu gehen. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, bis bald, dein Dirk.